Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Heute zu Gast im Aktien-Sonderpodcast der liebe Even. Er ist der Gründer und CEO von Evergreen, auch ein Finanzstartup aus Leipzig. Und ihr wisst es, wir haben jetzt schon eine langfristige Partnerschaft mit ihm. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn sie immer mal in den Podcast kommen. Aber wir wollen natürlich auch, dass sie Mehrwert mitbringen. Und das machen sie heute, indem wir über Anleihen sprechen. Persönlich habe ich bis jetzt noch nicht wirklich Berührung mit Anleihen gehabt, aber es ist ein spannendes Thema, weil wie wir alle wissen, sind oder ist der Anleihenmarkt mehr als doppelt so groß als der gesamte Aktienmarkt. Und Even und sein Team, sie haben jetzt einen aktiv gemanagten Anleihenfonds herausgebracht, bei dem man wirklich nachhaltig investiert. Wieso, weshalb und warum und wie auch du investieren kannst und was der Mehrwert ist, erfährst du hier in dem Video. Für mich persönlich ist es tatsächlich auch mit einem Basisinvestment, welches ich zu einem gewissen Anteil mit in mein Depot mischen werde. Aber es gibt natürlich auch noch Mehrwert. Wenn du dich anmeldest über unseren Link, diesen findest du in den Shownotes, erhältst du mit dem Code VALUE, alles groß geschrieben, 10E, 10 Euro Startguthaben. Und jetzt gehen wir ab in das Interview. Viel Spaß! Ja, dann herzlich willkommen in unserem Aktienpodcast, lieber Even. Du bist der Gründer und CEO von Evergreen, auch einem Partner von uns. Und schön, dass du heute da bist. Und es wäre super, wenn du dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern einmal vorstellen könntest. Wer bist du? Wo kommst du her? Du kommst ja auch aus der Heldenstadt wie wir, aus Leipzig.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich komme tatsächlich ursprünglich aus Leipzig und nach dem Studium hat es mich nach Frankfurt verschlagen. Als Junior Portfolio Manager habe ich damals angefangen. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Und zwar beim Bankhaus Metzler im institutionellen Bereich. Habe dort das Fondsmanagement von Grund auf gelernt. Habe angefangen mit Rentenfondsmanagement und bin dann in den quantitativen Bereich gewechselt. Also viele prognosefreie Strategien. Und ja, das Ganze dann auch nochmal im Bankhaus Lampe mit aufgebaut. Diesen Bereich quantitative Strategien. Und 2018 dann die Selbstständigkeit mit der Gründung und dem Aufbau von Evergreen als nachhaltiger Asset Manager.
Dann Stichwort Gründung und Aufbau. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal erklären, was ist Evergreen und was ist natürlich auch der Mehrwert von eurem Produkt und eurer Dienstleistung, die ihr anbietet?
Im Grunde sind wir ein Asset Manager wie die Deka oder BlackRock. Das heißt, wir managen Kapitalanlageprodukte. Primär sind das Fonds, Publikumsfonds oder auch institutionelle Fonds für größere Institutionen wie Versicherungen und Pensionskassen. Das Ganze immer strikt nachhaltig. Der Name Evergreen lässt es schon vermuten. Wir sind eine sogenannte B-Corp, also Benefit Corporation. Das bedeutet, wir müssen auch sozialen und ökologischen und gesellschaftlichen Zielen gerecht werden. Und das ist unser Hauptthema, also Managen von Kapitalanlageprodukten. Und das Besondere ist, dass wir diese auch im Rahmen einer nachhaltigen digitalen Vermögensverwaltung direkt den Endkundinnen und Kunden anbieten. Das bedeutet, wir produzieren Kapitalanlageprodukte und wir beraten über diese Produkte, indem wir eben eine Art digitale Vermögensverwaltung auf evergreen.de zur Verfügung stellen.
Die digitale Vermögensverwaltung ist jetzt das auch das nächste Stichwort. Marcel und ich, wir nutzen euch ja auch proaktiv und wir nehmen euch ja sozusagen, wir sagen ja immer, es ist unser Tagesgeldersatz. Und aber ihr bietet ja auch viel mehr an. Ich sage es ja auch immer zum Beispiel im Podcast, erzähle ich ja meine Frau und ich, wir benutzen da zum Beispiel diese verschiedenen Pockets, die ihr habt. Also das sind ja wie einzelne Konten, Unterkonten, die man erstellen kann, zu verschiedenen Risikoprofilen. Und meine Frau und ich, wir machen zum Beispiel, wir haben 3 Stück. Einmal eins für die Rücklagen für unser Haus, langfristig gesehen. Dann Urlaub. Und tatsächlich spare ich auch noch dort auf ein Fitnessgerät, was ich mir kaufen möchte. Und ja, sobald das Geld dann sozusagen dort verfügbar ist. Und jetzt hatte ich es ja schon gesagt, es gibt ja verschiedene Konten, die man da erstellen kann. Das sind ja diese sogenannten Pockets. Und es gibt ja verschiedene Risikoprofile, welche man abdecken kann. 1 bis 10. Kannst du dort vielleicht einfach mal kurz umreißen, was bedeutet 1 bis 10 überhaupt?
Ja, da werden so ein bisschen die quantitativen Wurzeln auch deutlich, die ich jetzt im Fondsmanagement gesammelt habe. Risikostufe 1 bis 10 bedeutet, wir belegen jede Risikostufe mit einem sogenannten Risikobudget, also einem Verlustpotenzial. Das bedeutet, für Risikostufe 1 geben wir ein sehr niedriges Verlustpotenzial vor und im Rahmen dieses Risikos managen wir dann den Fonds aktiv, was die Allokation in Aktien, in Anleihen, in Cash angeht. Und für die Risikostufe 10 setzen wir ein eher hohes Risikobudget fest und können dann mit dem breiteren Rahmen, mit dem breiteren Risikorahmen dann auch mehr Risiken eingehen, sind aber am Ende trotzdem auch an das Risikobudget gebunden, was zum Beispiel auch viel niedriger ist als das, was man jetzt mit einem reinen Aktienfonds in einem sehr negativen Marktumfeld wie 2008, 2009 verlieren könnte. Also maximaler Drawdown von Aktien spricht man immer so von um die 50%. Und für unsere höchste Risikostufe 10 im Vergleich liegt dieses Verlustpotenzial, also dieses Risikobudget bei 25%, somit also nochmal ein Stück konservativer als jetzt reine Aktien. Und das ist so ein bisschen das Besondere an unserem Ansatz, also aktives Risikomanagement, weniger zum Erzielen einer Outperformance, sondern mehr zur Steuerung des Risikos, um es für die Anlegerinnen und Anleger greifbarer zu machen, was dort eigentlich im Feuer steht.
Okay, das bedeutet dann, also ihr macht das einmal mit Aktien, dann natürlich Cash ist auch ein Punkt und vermutlich auch Anleihen. Jetzt sagtest du ja gerade auch Nachhaltigkeit ist hier wichtig. Also sind das dann auch nachhaltige Anleihen, die dann in diesem Evergreen-Portfolio auch mit sind?
Absolut. Das heißt, wir haben dort Impact-Anleihen, wir haben dort Staatsanleihen von nachhaltigen Staaten, wir haben dort sogenannte Green Bonds, auch von supranationalen Emittenten. Und darüber hinaus Unternehmensanleihen, also Corporate Bonds von nachhaltigen Unternehmen, die diese Anleihen emittieren, bis hin zu einem Teil sogenannter Asset-Backed Securities, also mit einem Wert hinterlegter oder Krediten oder Projekten hinterlegte Anleihen, die dann eben nachhaltige Projekte fördern. Zum Beispiel haben wir eine Mikrofinanzanleihe auf Mikrokredite in Asien und Afrika, und diese dann in Form eines Wertpapiers mit einer Verzinsung, um neben dem grünen oder nachhaltigen Charakter eben auch einen Impact über die Portfolios zu erzeugen.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also wir haben ja jetzt gerade, die Zinswende läuft. Wir sehen es ja auch am Aktienmarkt. Hochbewertete Technologieunternehmen lassen jetzt ganz schön Luft auch aus der Bewertung raus. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, wenn die Zinsen steigen, dürfte ja eigentlich auch der Anleihenzins steigen. Bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel in Risikoklasse 1 sind, dann haben wir da so eine Art Basisverzinsung, die man schon erwarten darf. Also wir haben ja heute, gestern hat ein Broker auch bekannt gegeben, 2% auf, gibt es jetzt Zinsen auf Gelder von den Spareinlagen sozusagen der Kunden. Wie muss ich mir das vorstellen? Darf man Zinsen erwarten, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe in Risikoklasse 1? Weil dann dürfte ja eigentlich alles Cash oder Anleihe sein, wenn ich das richtig verstehe.
Also kann man Zinsen erwarten jetzt? Absolut. Ja, das heißt, das gestiegene Zinsniveau gilt ja für alle Marktteilnehmer, nicht nur die, die jetzt Tagesgeld anbieten. Das heißt, die Basisverzinsung für die Kapitalanlage ganz allgemein ist jetzt um ja, 1, 2, 3%, je nachdem, welche Bonität und welche Laufzeit man sich anschaut, ist für alle Marktteilnehmer gestiegen. Am Beispiel von der Risikostufe 1 kann man das vielleicht klar machen. Der Ertrag ohne den risikolosen Zinssatz für Risikostufe 1, indem ich also in lange Laufzeiten gehe oder auch einen kleinen Aktienanteil beimische, der liegt so in etwa bei 1,5% PA über der risikolosen Verzinsung. Bedeutet, vor einem Jahr lag der Gesamtertrag oder die Gesamtertragserwartung für Risikostufe 1 bei 1,5% plus der risikolosen Verzinsung, die lag bei 0 bzw. minus 0,5. Gibt ein Gesamtertragspotenzial von 1 bis 1,5% PA. Heutige Situation, risikolose Verzinsung, Tagesgeld oder Auslagerung an externe Banken, da sind wir bei, sagen wir mal, 1,5 bis die von dir angesprochenen 2%. Und das gilt jetzt aber auch für Risikostufe 1. Das heißt, der erzielbare Zusatzertrag für Risikostufe 1 ist immer noch 1,5% PA. Aber die Basisverzinsung ist jetzt auch für Risikostufe 1 2%, sodass die Gesamtertragserwartung jetzt 1,5 plus 2 gleich 3,5% PA ist. Und das zieht sich bis Risikostufe 10 so durch. Das heißt, für alle Risikostufen ist die Basisverzinsung von, naja, fast negativ auf jetzt moderat positiv 1,5 bis 2% PA gestiegen.
Habt ihr dann einen fixen Anteil, wo ihr sagt, das ist jetzt sozusagen die Basisverzinsung, weil je höher ich ja von der Risikoklasse gehe, desto mehr läuft ja alles in den Markt sozusagen mit nachhaltigen Aktien, wenn ich das richtig verstehe. Wie ist das dann? Also ich darf 3,5, also 3%, sagen wir jetzt mal, erwarten. Aber wenn ich auf der 10 bin, dann ist natürlich auch die Volatilität ja gegeben. Das heißt, dann darf ich ja eigentlich nicht sagen, ich will auf jeden Fall 3% haben. Ich muss mich ja darauf einstellen, dass es wieder negativ werden kann, sollten die Märkte weiter runtergehen. Wie klassifiziert ihr das? Also wie kann ich, wenn ich jetzt ein Pocket erstelle, eigentlich herausfinden, was ist für mich und meine Bedürfnisse, vielleicht auch für mein Sparziel oder Vorhaben, was ich langfristig habe, eigentlich das richtige Pocket? Kannst du uns da so ein paar Tipps geben? Also es ist man klar, man denkt sich so, das ist ja wie ein bisschen so, habe ich immer das Gefühl, dieses auf einer Skala von 1 bis 10, wo sagst du, wie viel Risiko willst du eingehen? Kannst du das uns ein bisschen deutlicher machen, vielleicht auch den Zuschauerinnen und Zuschauern oder den Hörerinnen und Hörern auch so einen kleinen Tipp geben, wenn man jetzt sagt, Szenario X zum Beispiel, da könnte man, also wie sollte man für sich eine, ja, also das einfach darstellen, dass man sagt, das ist meine Risikoklasse.
Also der wichtigste Einflussfaktor ist die Fristigkeit, absolut. Ja, die Fristigkeit ist das A und O. Je kürzer die Anlagefrist, umso geringer das einzugehende Risiko. Das bedeutet, wenn ich unter einem Jahr mein Geld irgendwo parken will, dann sollte ich es eigentlich im Tagesgeld machen oder irgendwo anders. Weil es dann, also wenn ich nach 2, 3 Wochen an das Geld ran muss, dann kann es eben auch mit Risikostufe 1 sein, dass ich einen Verlust realisiere. Weil Risikostufe 1 ja mehr als den risikolosen Zins oder das Tagesgeld verdient, nämlich die 3,5% aktuell statt 2. Und um das zu tun, muss ich eine Schwankungsbreite verkraften. Und im dümmsten Fall materialisiert sich diese Schwankung nach unten genau in den 3 Wochen, in denen ich das Geld wieder brauche. Also über die Fristigkeit, das ist das Wichtigste. Je längerfristig ich anlege, umso mehr Risiko kann ich gehen. Und der zweite Punkt ist auch ganz wichtig, das wird häufig unterschätzt, die eigene Risikoneigung, der eigene Risikoappetit. Wir stellen das fest, dass im Onboarding, also in der Auswahl der Strategien, in der initialen Auswahl der Strategien, die Menschen ihre sogenannte Risikotragfähigkeit häufig überschätzen. So nach dem Motto, ja, dann bin ich halt mal 10, 15% im Minus, das macht mir gar nichts. Und wenn ich dann nach 3 Wochen bei minus 4% bin, dann wird das ganze Depot aufgelöst. Und deswegen auch dieser zweite wichtige Punkt, die persönliche sogenannte Risikotragfähigkeit sollte man realistisch einschätzen. Denn es bringt mir nichts, wenn ich sage, okay, ich lege für 20 Jahre an und kann auch diese Vola oder diese Schwankungsbreite aushalten und dann bei den ersten dunklen Wolken am Anlagehorizont löse ich das ganze Investment auf und hole dann auch die Verluste auch nicht mehr auf, denn ja, wenn ich raus bin, bin ich raus. Ja, also die zwei Punkte, Fristigkeit und wirklich seriös hinterfragen, ernsthaft hinterfragen, halte ich das aus, schaffe ich das oder gehe ich lieber auf Nummer sicher und verzichte dann natürlich auch ein Stück weit auf Rendite.
Das definitiv. Also jetzt mal als Beispiel für die Community live. Ja, ich bin in unserem Konto gerade drin bei Evergreen. Wir haben da einen Sparplan, 175 € im Monat zahlen wir bei euch ein, haben Risikoklasse 3 gewählt, dass man es einfach mal mitbekommen hat. Also die Aktienquote sind 14%, die Anleihenquote sind 18% und die Kassenquote sind 68%. Jetzt ist natürlich meine Frage, haben wir noch irgendwo eine Chance, irgendwo zu sehen, noch genauer, in was ist man dort eigentlich investiert, in was für Produkte wird dort investiert?
Im Moment sieht man tatsächlich nur die beiden Fonds, in die investiert wird. Das sind in dem Falle der Ying-Fonds und der Yang-Fonds mit den zwei Risikobudgetierungen. Die detaillierte Durchsicht, die kommt, wenn wir die App releasen, jetzt im ersten bzw. zweiten Quartal diesen Jahres. Dann kann man auch genau sehen, auch was sind die größten Titel, in die ich investiert bin. Was man heute schon sehen kann, ist, und das ist eine wichtige Kenngröße, die Aktienquote, Anleihenquote und Cashquote im Zeitablauf. Das ist deswegen ein wichtiger Indikator, weil man sieht, wie variabel wir mit dem Thema Risiko umgehen. Ja, dass es also kein, wie soll ich sagen, Buy and Hold ist, sondern dass auch Risiko aktiv reduziert wird. Je nachdem, wie lange du zurückgehst, siehst du selbst in Risikostufe 3, dass dort die Aktienquote auch mal doppelt, mindestens doppelt so hoch war, vielleicht sogar noch höher und dass wir jetzt eher am unteren Ende der Aktienquoten sind und viel Cash halten, ja, im Vergleich zu vor einem Jahr oder so.
Jetzt werden wahrscheinlich die ersten Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, das heißt, hier werden die Quoten geändert. Das heißt, da sind viele Transaktionen. Wichtiges Thema ist natürlich in der heutigen Zeit auch immer, sind die Gebühren. Und da können wir natürlich auch und müssen auch offen und ehrlich darüber reden. Kannst du uns mal kurz umreißen, wie hoch sind die Gebühren, wenn ich mein Geld bei Evergreen jetzt anlege?
Also grob gibt es im Wesentlichen drei Kategorien von Kosten, die entstehen. Zum einen die Produktkosten, also was muss ich für den Fonds bezahlen? Jährlich für den Fondsmanager, dass er diesen managt. Zweitens, was entstehen für Transaktionskosten? Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Es soll ja auch viel gehandelt werden, wenn viel angepasst wird. Und drittens, was kostet mich dann das Verwahren des Fonds? Sprich, wie hoch sind die Depotkosten? Und gibt es gegebenenfalls nochmal eine Servicegebühr für den Vermögensverwaltungsservice? Der erste Kostenblock, also was kostet das Produkt, der Fonds? Da liegen wir bei 0,59% für die beiden Fonds mit Risikobudget. Was die Transaktionen angeht, ist es so, dass für den Handel dieser Fonds keine Transaktionen entstehen. Das ist also transaktionskostenfrei. Und die dritte Komponente, also Depotgebühren und Service und Verwahrung, ist ebenfalls gebührenfrei. Das heißt, die Depots stellen wir kostenfrei zur Verfügung und es gibt auch keine Servicegebühren. Zu den Transaktionskosten, das ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Außerhalb der Fonds entstehen keine Transaktionskosten, weil wir sie gebührenfrei auch handeln können. Innerhalb der Fonds gibt es natürlich diese angesprochenen Umschichtungen und hier arbeiten wir mit institutionellen Instrumenten, das sind hauptsächlich börsengehandelte Derivate, wie beispielsweise Futures, und die sind fast kostenlos, könnte man sagen. Also ich kann es auch relativ genau sagen, wir handeln alle 2 Tage innerhalb der Fonds, sodass es auch keinen steuerlichen relevanten Effekt für die Anleger hat, und innerhalb der Fonds alle 2 Tage über diese Derivate verursacht Transaktionskosten innerhalb von 12 Monaten zwischen 0,05 und 0,07% PA. Also dafür, dass ich jeden zweiten Tag handle, ist das faktisch nichts. Ja.
Dann kommen wir einfach mal, ich glaube, das ist auch mal eine spannende Tätigkeit und jeder denkt sich ja immer so, Mensch, was macht man als Fondsmanager den ganzen Tag? Kannst du uns mal tatsächlich mal durch so einen Arbeitsalltag von dir begleiten? Also du kommst morgens ins Office und vorher checkst du schon die Märkte und sagst dann, wie wird alles angepasst oder wie muss man sich das vorstellen? Was macht ein Fondsmanager, außer jetzt hier mit uns einen Podcast aufnehmen am Tag?
Also das ist gar nicht so verkehrt. Man hat natürlich immer so ein Ohr am Markt, egal ob das der Aktienmarkt, ob das Währungen sind, ob das die Zinsentwicklungen sind in den Ländern. Und das heißt, das hört dann auch nicht auf, wenn man dann zu Hause ist oder frühmorgens aufsteht. Das machen aber, glaube ich, viele, die sich für die Märkte interessieren, sowieso auch und sind dann trotzdem erstmal noch nicht Fondsmanager. Im Fondsmanagement ist ein großer Teil, eigentlich der größte Teil, die sogenannte Portfoliokonstruktion. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und langweilig, weil die Meinung vorherrscht, man beschäftigt sich jetzt die ganze Zeit mit irgendwelchen Titeln und Geschäftsberichten und Prognosen. Und das ist gar nicht so sehr der Fall, weil die meisten Dinge sind eh nicht prognostizierbar, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das bedeutet, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Portfoliokonstruktion. Das bedeutet, wie muss unser Portfolio zusammengesetzt sein, ohne dass es Klumpenrisiken gibt in bestimmten Sektoren oder auf der Währungsseite oder regionaler Natur, dass ich ein Übergewicht in, weiß ich nicht, Brasilien oder so erzeugt habe. Das bedeutet, Portfoliokonstruktion ist das Wichtigste und das bedeutet dann wiederum konkret viel Analyse, viel Analytik im Excel über Python. Man baut sich Tools, die Risiken bewerten, bevor man investiert. Es gibt viel so Pre-Trade-Analyse. Das heißt, man baut Musterportfolios und schaut, was wäre, wenn ich das so und so umsetzen würde. Und tatsächlich ist es so, dass die Auswahl des Universums oder der Einzeltitel oder der anderen derivativen Instrumente ein eher kleiner Teil ist. Und die tägliche Portfoliokonstruktion, das Messen und das Neubewerten von Risiken, Einflussfaktoren, Korrelationen und so weiter, das ist eigentlich der größte Teil. Tatsächlich viel Mathe, ja, also viel Mathematik jeden Tag, viel Mathematik, viel Statistik, viel Wahrscheinlichkeiten. So sieht es aus, ja.
Das ist natürlich ganz interessant. Also ich hätte jetzt auch gedacht, ihr lest den ganzen Tag Aktien, Geschäftsberichte und sucht nach den nächsten, was weiß ich, Alphabet-Unternehmen, die da nachhaltig sind, in die man investieren kann. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass ihr groß auf Einzelaktiensuche geht. Ist das dann einfach, dass ihr für euch ein, wie du schon sagst, ein Universum habt, zum Beispiel sage ich jetzt mal aus 500 Aktienunternehmen, wo ihr sagt, das sind nachhaltige, die erfüllen unsere Kriterien auch. Könntest du uns vielleicht auch mal durch diese, also wie schafft es ein Unternehmen zu euch in diese Auswahl zu kommen? Was müssen sie erfüllen?
Ja, im Nachhaltigkeitsprozess ist es so, dass wir zunächst mal so eine Art Pre-Screening machen. Da nutzen wir Tools. Da gibt es zum Beispiel Sustainalytics oder auch auf Bloomberg gibt es mittlerweile sehr viele Nachhaltigkeitskriterien, die in die Bewertung einfließen. Das heißt, es gibt erstmal ein grobes Screening. Bestimmte Sektoren werden komplett ausgeschlossen. Da ist es für uns auch egal, was die Taxonomie in der EU vorschreibt oder nicht oder für nachhaltig hält oder für nicht. Das bestimmen wir dann selbst und sind dann auch selbst dafür verantwortlich. Das heißt, manche Sektoren spielen bei uns überhaupt gar keine Rolle. Auch nicht jetzt im Sinne von so nach dem Motto bis zu 5% oder irgendwie sowas, ne? Sondern die gibt es dann auch nicht. Dann Sustainalytics, genau. Dort werden verschiedene Bereiche von Unternehmen bewertet mit Ratings, mit Scores. Und dort filtern wir. Dort gibt es dann zum Beispiel schon auch Minimum-Scores. Also das ist dann nicht nur im ökologischen Sinn, sondern auch im sozialen Bereich. Also wie setzt sich zum Beispiel das Management Board zusammen oder gibt es Gewerkschaften oder nicht? Wie ist das Mitspracherecht? Also sehr, sehr breit gefächert. Das lässt sich heutzutage schon relativ gut filtern und abfragen. Und dieses, sagen wir mal, Grob-Universum, was wir dann zur Verfügung haben, das gehen wir dann tatsächlich Unternehmen für Unternehmen durch, entwickeln für jedes einzelne Unternehmen so eine Art Short-Exposé mit so ein paar Key-Facts und mit so Kommentaren, was uns aufgefallen ist. Wir screenen darüber hinaus dann kontroverse Themen, also wie sind Unternehmen in der Vergangenheit auffällig geworden im positiven oder auch eben im negativen Sinn. Gab es irgendwelche Korruptionsfälle und so weiter oder wurden Embargos umschifft, all diese Themen. Und diese Exposés, die diskutieren wir dann bei uns im Nachhaltigkeitsausschuss. Das ist so ein Gremium aus Portfoliomanagement, Geschäftsführung und dem CSR-Management. Und jeder hat eine Stimme und für jedes Unternehmen benötigt es dann eine Zweidrittelmehrheit. Und wenn das dann der Fall ist, dann darf das Unternehmen oder der Emittent in unser investierbares Universum. Und dann geht der Portfoliokonstruktionsprozess los. Dann bauen wir aus dem verfügbaren Universum mit möglichst wenig Klumpenrisiken und einer guten Diversifikation das finale Portfolio.
Was kannst du uns was dazu sagen, so grob, wie viele Werte im Bereich Aktien habt ihr jetzt in euren Fonds?
Wir haben ein aktuell investierbares Universum von etwa 150 Titeln und haben in den Fonds, ja, je nachdem, wir haben mehrere Aktienfonds mittlerweile schon, neben dem Yin und Yang auch reine Aktienfonds, auch ein Anleihenfonds, die Titel zwischen 50 und 90 Titeln. Und versuchen, und das ist dann eher der passive Teil, relativ indexnah zu konstruieren. Ja, also relativ indexnah, und zwar nicht, weil jetzt unbedingt der Index die beste Variante von allen ist. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir in der Wahrnehmung auch ein Stück weit nachvollziehbar bleiben müssen. Das nützt uns wenig, wenn wir in dem einen Jahr 15% vorne liegen und dann im nächsten Jahr 15% hinten. Dann ist es uns lieber, wir liegen eben möglichst indexnah und glänzen dann durch das, sag mal, handpicked Universum auf der Nachhaltigkeitsseite und nicht jetzt über die 1,5% Outperformance in einem bestimmten Marktumfeld oder so. Also wir
Okay.
nennen das so Kombination aus aktiv und passiv. Aktive Auswahl des investierbaren Universums nach Nachhaltigkeitskriterien und passive Umsetzung in der Portfoliokonstruktion. Ja.
Diese Konstruktion, also man sagt ja, tendenziell ist es ja immer besser, langfristig Aktien zu halten, als ja, man sagt ja immer hin und her macht Taschen leer. Wie muss man sich das bei so einem Fonds vorstellen? Also ihr werdet ja eine Position auch nicht ewig durchlaufen lassen. Also sollte sich ein Klumpen bilden, wird es wahrscheinlich Teilverkäufe geben. Macht ihr dann ein regelmäßiges Rebalancing in euren Fonds? Oder also kannst du uns da noch mal ein bisschen mit an die Hand nehmen?
Ja, absolut. Letztendlich findet ein Rebalancing jeden Tag statt, weil es sich meistens um frei investierbare Publikumsfonds handelt und wir dann natürlich jeden Tag auch die Mittelzuflüsse haben, die investiert werden müssen. Und dadurch findet dann immer ein Stück weit Rebalancing statt. Man schaut, welcher Titel, also welchen mit, man stockt ja dann, weiß ich nicht, man stockt dann ja nicht immer alle 50 oder 80 Titel mit einem Inflow, der an einem Tag kommt, auf, sondern man nimmt dann den Inflow und stockt dann die zwei oder die drei Titel heute auf und dann morgen die zwei oder die drei. Und somit findet quasi ein permanentes Rebalancing statt.
Wenn ich das dann richtig verstehe, ist es natürlich permanentes Rebalancing, aber dann ist es natürlich auch besser, langfristig sein Geld zum Beispiel bei Evergreen zu besparen, weil je mehr sozusagen nicht immer Kapital abgezogen wird, desto weniger Rebalancing muss es dann auch, also sprich Verkäufe nach unten geben, richtig?
Ich
Aber
sage
eigentlich ist es ja auch
mal,
egal, je mehr einfließt, desto öfter müsst ihr natürlich auch da wieder Rebalancing und neues Geld in die Aktien stecken, ne?
ja, also dadurch, dass wir eh im institutionellen Bereich unterwegs sind, sind auch die Transaktionskosten von Aktientransaktionen erstmal relativ unauffällig. Die Gesamtstruktur des Portfolios, die bleibt schon erhalten, auch unabhängig von den Mittelzu- und Abflüssen. Da gibt es also diese minimalen Verschiebungen. Wenn jetzt mal der eine Titel mal 0,1% geringeres Gewicht hat, mal für eine Woche, ja, und dann wieder rebalanced wird, den Unterschied spürt man dann auf 15 Jahre nicht. Das gleicht sich alles aus. Das heißt, das ist eigentlich, ja, ist unerheblich dann für den Gesamterfolg.
Lass uns mal auf den Anleihenmarkt schauen. Anleihenmarkt habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, also auch für Marcel und mich, das ist wirklich ein tatsächliches rotes Tuch. Wir haben gar keine Anleihen. Ich glaube, die meisten verstehen gar nicht wirklich, was eine Anleihe ist. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch fairerweise sagen, angeblich oder es ist ja faktisch so, dass der Anleihenmarkt deutlich größer ist als der Aktienmarkt. Kannst du uns mal kurz umreißen, was ist eigentlich eine Anleihe und wie wählt ihr eine Anleihe aus? Weil, wenn ich es richtig verstehe, ist ja eigentlich eine Anleihe ein festverzinsliches Wertpapier auch mit, was ich gar nicht so schnell einfach handeln kann, oder?
Ja, da sprichst du gleich ein Problem im Anleihenmarkt an. Das ist die Liquidität. Deswegen ist der größte Teil im Anleihenmarkt gar nicht so im Sekundärmarkt handelbar, sondern das liegt dann bei einem Versicherungsunternehmen oder bei einer Pensionskasse. Und diese Anleihen werden dann bis zur Endfälligkeit gehalten und sehen nie den Sekundärmarkt. Und das bedeutet natürlich auch niedrige Liquidität. Und an manche Titel ist dann einfach extrem schwer ranzukommen und manchmal muss man einfach nehmen, was man kriegen kann. Ansonsten ist eine Anleihe, wie du sagst, ein festverzinsliches Wertpapier. Es zahlt mir einen fixen Coupon, also einen feststehenden Zins auf das Nominalkapital. Meistens werden die zu 100 oder zu 100.000 emittiert und dann bekomme ich eben bis zum Ende der Laufzeit jedes Jahr meinen Zins. Manchmal wird er auch halbjährlich ausgezahlt. Und somit habe ich eine gute Kalkulationsgrundlage. Wenn das Unternehmen, welches diese Anleihe emittiert hat, bis zum Ende der Laufzeit nicht pleite geht, habe ich einen extrem gut kalkulierbaren Ertrag. Trotzdem habe ich zwischendurch bis zum Ende der Laufzeit erhebliche Wertschwankungen. Also die Kurse der Anleihen schwanken trotzdem sehr, sehr stark. Und das geschieht in Abhängigkeit der aktuellen Zinsentwicklung. Das kann man sich auch leicht vorstellen. Wenn ich eine Anleihe kaufe, die 10 Jahre läuft und mir 2% pro Jahr bezahlt und die Zinsen steigen jetzt plötzlich auf 4%, dann hocke ich da 10 Jahre lang mit meinem 2% Coupon und links und rechts die Leute, die können ihr Geld für 4% anlegen und jeder kann sich vorstellen, dass diese 2% der Anleihe nicht besonders nachgefragt ist, ja, wenn es überall 4% gibt. Und
Ja.
das führt dann tatsächlich zu einem Kursverlust dieser 2% Anleihe. Und zwar fällt der Kurs dann so lange, bis der gezahlte 2%ige Coupon auf 100 in Relation zum neuen Kurs dann wieder 4% entspricht, also dem aktuellen Zinsniveau. Ja. Ich weiß nicht, ob das so verständlich ist, aber
Ja.
so ungefähr funktioniert es mit den Anleihen und den Kursen und den Zinsen.
Und da auch nochmal die Frage, also ihr sucht nachhaltige Anleihen, das sagtest du ja, ist ja auch hier wichtig. Persönlich glaube ich, wenn wir so ein bisschen die Historie mal am Aktienmarkt betrachten, und es sind ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die, das ist jetzt das erste Mal, dass sie tatsächlich so einen exogenen Schock erlebt haben, Covid, jetzt auch die Ukraine. Man sagt ja eigentlich früher, gab es ja immer so diese Regel, hatte ich auch mal gelesen in irgendeinem Börsenführerscheinbuch, dass man sagt, die Anleihenquote soll 100 minus deine oder deines Alters sein. Also sprich bei mir, ich bin 32, sollte rein theoretisch 32% meines Portfolios sollte in Anleihen sein. Wenn ich das jetzt abdecken möchte, ich habe das auch schon mal ein bisschen für mich überlegt. Ich dachte mir, Mensch, soll ich jetzt vielleicht einen ETF-Sparplan auf Anleihen machen oder einen aktiven Fonds, aber ich kenne mich gar nicht tatsächlich aus. Wenn wir jetzt hier jemanden haben, der interessiert ist, der sagt, Mensch, Evergreen, das Konzept der nachhaltigen Geldanlage, das gefällt mir sehr gut. Ich habe ja auch die Möglichkeit, über eine grüne Anleihe fest verzinslich in nachhaltige Unternehmen auch zu investieren oder nachhaltige Investitionen, die damit getätigt werden. Würde es dann Sinn machen zu sagen, Mensch, dann mache ich mir einen Account bei Evergreen, mache ein Pocket und nenne es zum Beispiel Anleihen Depot oder Anleihenfonds oder meinen Anleihen irgendwas und mache dann zum Beispiel nur wirklich Stufe 1. Dann dürfte doch rein theoretisch das meiste Geld in Anleihen oder in Cash fließen, oder? Schwierige Frage.
Das ist eine schwierige Frage. Also, um das vorwegzunehmen, wenn du jetzt bewusst, weil du dich auch ein Stück weit auskennst, sagst, ich möchte jetzt X Euro in ein Anleihenportfolio investieren, dann würde ich das bei uns über den Fondshop machen. Der wird im Februar freigeschaltet, da kann man jeden einzelnen Fonds selbst kaufen und selbst entscheiden, wie viel möchte man haben. Und da gibt es eben auch diesen Evergreen Sustainable World Bonds, das ist ein reiner nachhaltiger Anleihenfonds. Der hat aktuell eine laufende Verzinsung von 4%. Das heißt auch risikolos 2% plus, weil wir nicht nur kurzfristig anlegen, sondern auch längere Laufzeiten haben und auch ein bisschen Corporate Bonds und so weiter. Hat der eine aktuelle laufende Verzinsung von 4% PA. Das heißt, das, was du vorhast, das wäre dann besser mit diesem Instrument, hier ist der Fondtop, ich kaufe jetzt den Bondfonds, weil ich möchte jetzt den Anteil an Bonds, an Anleihen in meinem Portfolio hochhalten. Denn in Risikostufe 1 verhält sich das ein bisschen anders, weil da schwankt auch die Anleihenquote ähnlich stark wie die Aktienquote. Das bedeutet, die maximale Anleihenquote im Ying-Fonds ist tatsächlich nur 50%, weil wir auch Anleihen als riskante Assetklasse sehen. Also letztes Jahr war ja ein wunderbares Beispiel oder ein wunderbarer Beweis dafür, dass es riskant ist, weil viele Anleihenportfolios aus Staatsanleihen haben ja teilweise 15, 16, 20% an Wert verloren, weil die Zinsen halt gestiegen sind und keiner mehr Bonds kauft mit 0%. Ja, ganz logisch. Das bedeutet auch, die Anleihenquote im Ying-Fonds schwankt und ist auch aktuell recht niedrig. Ich glaube, so um die 18%. Wir haben ich glaube sogar unter 18%. Die Aktienquote ist bei etwa 5%, also Risikostufe 1. Und der Rest ist Kasse. Ja, also wir haben fast 80% Kassehaltung, weil die Anleihen auch so schlecht performt haben. Das heißt, der Einstiegszeitpunkt für ein Anleiheinvestment ist jetzt gut, weil ein Großteil der Zinserhöhung ist ja passiert. Kann immer noch weitergehen, aber wie gesagt, vor einem Jahr war es offensichtlich schlechter, in Anleihen investiert zu sein. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Also das heißt, Risikostufe 1 ist für die, die generell sagen, ich möchte wenig Schwankungen und ich möchte ja auch zwischenzeitlich nicht keine großen Wertverluste erkennen. Das reine Bond-Invest, das reine Anleiheninvestment ist für die Leute, die sagen, wie du jetzt, die Regel, die du angebracht hast, die macht auch durchaus Sinn. Oder sagen wir mal so, die macht jetzt wieder mehr Sinn als vor einem Jahr. So muss man es vielleicht formulieren. Und dann würde ich das dann aber auch so selbstständig auch umsetzen und sagen, hier, ich mache jetzt zum Beispiel 30% Anleihen und zwar in einen vernünftigen, nicht zu teuren Anleihenfonds. Und wenn ich das nachhaltig möchte, dann macht man das in einem Artikel 9 Fonds beispielsweise wie unser Evergreen Bond Fonds.
Und das kann ich dann auch ab Februar bei euch auf der Plattform einstellen.
Ja, es gibt dann im Prinzip zwei Sektionen. Einmal, das ist die Pockets. Das ist im Prinzip, muss man sich vorstellen, wie eine Vermögensverwaltung. Du sagst uns, was du für ein Sparziel hast und wir sagen dir, wie das Pocket zusammengestellt sein muss, aus welchen Fonds. Und parallel dazu gibt es dann für fortgeschrittene Anlegerinnen und Anleger den Fondshop. Dort sieht man unsere gesamte Fondspalette. Das sind im Moment 5 verschiedene Publikumsfonds. Die sind auch sehr ausführlich beschrieben. Und dann kann man dort beliebig kaufen, verkaufen, Sparpläne anlegen, so wie man das selbst für richtig hält. Und dann trifft jeder selbst die Entscheidung, in welches Anlageobjekt wie viel Geld fließen soll.
Aber ich glaube, das ist was richtig Cooles für Marcel und mich natürlich auch, weil wir dann auch sagen können, wir sparen sozusagen, aktuell sparen wir ja auf eine Aktie bei euch im Pocket, aber dann können wir natürlich auch sagen, Mensch, Anleihen, das ist natürlich auch zur Diversifikation ein wichtiger Punkt, wir wollen das nachhaltig machen. Also ich kann dir, glaube ich, jetzt schon sagen, dass wir ab Februar dann das auch regelmäßig bei euch machen werden, dass wir dann auch einfach sagen, Mensch, komm, machen wir jetzt im Monat 50 Euro, 100 Euro in Sparplan, nachhaltige Anleihen. Das finde ich ein ziemlich cooles Thema. Und viele Hörerinnen und Hörer wissen es auch bei uns, ich bin keiner, der Angst hat vor Gebühren. Also viele versuchen natürlich auch immer günstig, günstig, billig, billig wie möglich zu kriegen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich Gebühren erkaufen einem, auch wenn sie gerechtfertigt sind, auch ein bisschen Zeit. Und hier sehe ich natürlich einfach auch den Mehrwert. Habe keine Ahnung von Anleihen, ich weiß aber, dass es wichtig ist und da finde ich auch solche Gebühren überhaupt nicht schlimm, weil ihr macht natürlich auch eine große Arbeit dahinter. Ich weiß gar nicht, wie viele Angestellte, wie viele Mitarbeiter seid ihr im Moment bei Evergreen?
Wir sind 20 Personen.
Bei 20 und ich habe gelesen bei euch auf der Seite, ihr verwaltet auch schon 13 Milliarden Euro Vermögen.
Na, noch nicht ganz so viel. Das war früher, als ich noch bei Metzler war und bei Lampe. Jetzt wir mussten wieder von null anfangen. Da dauert es jetzt ein bisschen länger, wieder auf größere Summen zu kommen. Wir sind jetzt bei 60 Millionen Euro, haben 2020 damit angefangen.
Und vielleicht einige werden sich auch fragen, Mensch, gibt es da eine Bank im Hintergrund? Sind meine Einlagen sicher? Kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen?
Ja, also unser Depotpartner ist die DAB, BNP Paribas. Wie gesagt, die gebührenfreie Depots und das Geld, was eventuell zwischendurch auf einem Verrechnungskonto der DRB liegt. Das ist über den Einlagensicherungsfonds bis 100.000 Euro abgesichert. Das Geld, was investiert ist, also in die verschiedenen Evergreen-Fonds, das ist sowieso Sondervermögen. Das heißt, das ist völlig separat von der Firma Evergreen. Das sind also faktisch Wertpapiere, die dem Anleger und der Anlegerin gehören, egal ob es Evergreen gibt oder nicht, egal ob es die DRB gibt oder nicht. Also da gibt es überhaupt keine Bedenken.
Okay, perfekt. Ja, dann habt ihr auch noch eine Sektion für Kinder. Vielleicht da nochmal ganz kurz, dass wir auch darüber sprechen. Wir wollen ja alle, dass auch unser Nachwuchs in einer nachhaltigen Welt groß wird. Kannst du uns da nochmal kurz was zu erzählen? Weil ich habe nämlich eine Sache gesehen, dass ihr die Verluste, also die Steuer dann auch für die Kinder richtig ausschöpft. Und das ist ja meines Wissens nach ein Riesenmehrwert, weil Kinder haben ja einen enorm hohen Steuerfreibetrag.
Ja, man kann bei uns auch für die Kinder ein gebührenfreies Kinderdepot anlegen und dort genauso die Pocket-Funktionalität nutzen, regelmäßig besparen. Und administriert werden die Pockets dann im Elterndepot. Das heißt, dort kann man Einzahlungen und Auszahlungen anstoßen, die Risikostufe aussuchen und so weiter. Das funktioniert dann ähnlich wie die Erwachsenendepots. Und das stimmt, Kinder haben natürlich ihren eigenen Sparer-Pauschbetrag auf der einen Seite und natürlich auch diesen Grundfreibetrag, den jeder Bürger in Deutschland hat, sodass dort natürlich auch Erträge generiert werden, die auch bis zu einem sehr, sehr hohen Niveau auch steuerfrei vereinnahmt werden können.
Genau, da haben also Kinder sind, glaube ich, die glücklichsten Arbeitslosen tatsächlich, die es gibt. Also der Steuerfreibetrag ist ja brutal hoch. Even, ich würde mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um uns einfach mal so ein bisschen den Einblick auch zu geben in Evergreen, aber auch natürlich in das ganze Thema, was macht eigentlich ein Portfolio-Manager? Ab Februar, das verspreche ich dir jetzt schon, werden wir darüber berichten, wie sich nachhaltige Anleihen auch in einem Depot auswirken. Das werden Marcel und ich besparen. Möchtest du noch irgendwas an unsere Community richten? Wieso, weshalb und warum sollten sie jetzt nach diesem Podcast definitiv ein Depot bei Evergreen eröffnen? Natürlich nicht nur, weil wir Leipziger uns auch gegenseitig unterstützen wollen.
Ja, ich denke, die Gebühren sind ein wichtiger Teil und jeder, der es mit Nachhaltigkeit ein Stück weit ernst meint, der muss erkennen, dass das vielleicht mit dem einen oder anderen etablierten Anbietern nicht immer möglich ist. Es gibt ja ständig die ganzen Greenwashing-Skandale. Da gibt es halt viele, wie sagt man, Interessenskonflikte innerhalb der etablierten Anbieter, die natürlich auch zu großen Teilen auch noch in nicht so nachhaltigen Themen investiert sind. Und das bedeutet also, wem niedrige Gebühren wichtig sind und die sollten jedem wichtig sein, weil sie auch für den nachhaltigen Nettoanlageerfolg einfach eine große Rolle spielen. Nicht umsonst sind ETFs auch so beliebt. Und wer es auch mit Nachhaltigkeit ein Stück weit ernst meint, der sollte sich auf einen Anbieter verlassen, der auch als Unternehmen nachhaltig ist und dort auch deutlich genauer hinschaut, was die einzelnen Investments angeht.
Dann lassen wir das so stehen. Ich bedanke mich bei dir und wir werden uns bestimmt bald irgendwann nochmal hier in diesem Format auch nochmal wieder hören und dann schauen wir mal, wie unsere grünen Anleihen gelaufen sind. Ich sage vielen lieben Dank. Ja? Bis dann. Ciao.
Ciao.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.